Liebe Hörerinnen in Österreich, liebe Hörer, in der Schweiz, in Deutschland, bei den Sendern WDR und RBB, das ist Berlin-Brandenburg, ich bin hier heute in einer ganz beglückenden Situation. Ich habe um mich herum eine illustre Runde. Ich stelle sie jetzt vor, vom Alphabet her. Das ist für Österreich André Heller, Aktionskünstler, Theaterautor, Schauspieler, Kulturmanager, Chansonnier und so weiter. Ich habe aus der Schweiz Roger Deweck, einen hoch angesehenen Publizisten, nicht nur in der Schweiz, sondern auch hier bei uns in Deutschland als Chefredakteur von der Zeit für mehrere Jahre. Ich habe Herrn Zimmermann, der hier den WDR vertritt, Olaf Zimmermann. Das ist sozusagen Gottes Stimme der Kultur. Er ist der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. Und wenn immer Sie mit ihm sprechen, nehmen Sie bitte eine leicht gebeugte Haltung an. Und ich habe Lea Roos für Berlin hier am Tisch, bekannt für ihr fast flammendes Engagement für die Errichtung des Holocaust-Denkmals, aber auch bekannt aus Tausenden von TV-Shows, aber nicht bekannt als erste Frau, die in Deutschland Radiodirektorin wurde. Und da muss ich was für André Heller nachtragen. Er hat auch eine starke Radiovergangenheit. Er hat schon in den 60er Jahren den ersten Pop-Sender auf diesem Kontinent, Ö3, gemanagt.
Also stimmt nicht, aber es ist in Ordnung. Ich bin Mitbegründer und es war nicht der erste am Kontinent, weil es gab natürlich in Luxemburg sowas, aber es war der erste im deutschsprachigen Raum.
Aber wir haben hier direkt vor uns noch vier andere Herren, nämlich die Wellenchefs der angeschlossenen Stationen. Wir haben hier den Alfred Treiber für Ö1, wir haben den Marco Meyer für DRS2, wir haben den Herrn Karl Karst für den WDR3 und wir haben den Matejka, den Herrn Wilhelm Matejka für Radio Berlin Brandenburg. Sie sind unsere Experten. Wir sind ja hier Außenseiter. Wir betrachten ja ein Sujet und reden darüber, das Sie täglich praktizieren. Wenn wir eine Frage haben, dann werden wir sie an Sie stellen. Und das wird völlig unberechenbar sein. Und diese kleine Bank kann sich auch in eine Anklagebank verwandeln. Wir reden hier heute Abend über eine Sache, die uns sehr wichtig ist. Sonst wären diese Gäste hier nicht hergekommen, also über das Kulturradio. Und das ist uns nicht nur wichtig, sondern liegt uns auch am Herzen. Kulturradio, wozu und für wen? Und da möchte ich mal ein europäisches Bild geben. Wir hatten hier heute eine Generalversammlung der europäischen Kulturkanäle beim PriEuropa. Und wenn du das siehst, was diese Einzelmännchen der Medien in Europa leisten, an Literatur, an großer Musik, dann kann man wirklich sagen, das hält diesen kulturellen Reichtum des Kontinents wirklich etwas zusammen. So, das war die Einleitung und jetzt bitte sofort zum Thema. Soll ich sagen Monsieur oder Herr de Beck? Beck.
Roger geht auch.
Also Roger, Kulturradio wozu?
Das ist vielleicht das letzte Medium, das Zeit hat, in dem man sich Zeit nehmen kann, das an der großen Beschleunigung nicht teilnimmt oder wenig, vielleicht sogar da und dort bremst, in dem ein Gedanke ausgeführt werden kann, in dem letztlich das noch im Rahmen des Medienbetriebs erfolgen kann, was am Ursprung der Presse überhaupt liegt, nämlich die Aufklärung. Die Suche nach etwas, was vielleicht nicht vernünftig ist, aber zumindest weniger unvernünftig als alles drumherum. Und da hat sich eine sonderbare Umkehrung der Dinge entwickelt. Zu seinen Anfängen galt das Radio überhaupt als das Oberflächenmedium, als das Medium, wo schnell, schnell etwas vermittelt wurde. Und das Ernste, das Vertiefende war der gedruckten Presse vorbehalten. Im Vergleich ist heute in den Kulturradios, jedenfalls die ich nicht überhören, aber überblicken kann, das Gegenteil eingetreten. Im Kulturradio haben wir ein Hort der Qualität, ein Hort des Willens zum eigentlichen Journalismus. Und gestatten Sie nur die persönliche Bemerkung, vor 30 Jahren, gut 30 Jahren habe ich angefangen und ich fing im Journalismus an und ich bin heute in den Medien. Und die Gesetze des guten Journalismus sind diametral entgegengesetzt den Gesetzen des Medienbetriebs. Der Medienbetrieb ist nicht neugierig, er ist kalt, er will Information wiederverwerten, nutzen. Er sucht nicht nach Information, er sucht nicht nach Vertiefung. Und das bildet nach wie vor das Kulturradio ab. Es will Journalismus sein und über den Journalismus hinaus ein Hort der Kultur. Wenn sich beides trifft, dann bin ich ein glücklicher Hörer.
Herr Zimmermann, Kultur, Hochkultur, Breitenkultur, der Deutsche Kulturrat, der sieht das ja sehr unterschiedlich. Und Sie sind ja gar nicht zufrieden, nicht, mit dem, was die Öffentlich-Rechtlichen so machen.
Das stimmt, wir sind nicht zufrieden, was die Öffentlich-Rechtlichen machen. Aber ich glaube, da muss man sehr deutlich differenzieren, wo die Öffentlich-Rechtlichen was machen. Wenn wir über Kulturradio sprechen, dann ist das, glaube ich, genau noch das, was auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wirklich auch unterscheidet von dem privaten Angebot. Da kann man noch das Alleinstellungsmerkmal auch erkennen. Es gibt andere Bereiche, wo man es nicht mehr so einfach erkennen kann. Besonders im Fernsehen, da verschwimmt das manchmal, besonders in der Unterhaltung. Da kann man es nicht mehr so einfach feststellen, wo habe ich einen öffentlich-rechtlichen Sender eingeschaltet oder wo habe ich einen privaten Sender eingeschaltet. Wenn man also so will, ist eigentlich das Kulturradio so etwas wie die Visitenkarte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und wir streiten uns ja gerade in Deutschland darüber, wie viel öffentlich-rechtlicher Rundfunk wir denn noch brauchen. Das ist vielleicht eine der elementaren Begründungen, warum es ein öffentlich-rechtliches Rundfunkprogramm auch dauerhaft geben muss, also ein gebührenfinanziertes Programm. Und deswegen hat eigentlich der gesamte öffentlich-rechtliche Rundfunk gerade dem Kulturradio so viel zu verdanken. Also gerade die, die den Quoten nachrennen, können glücklich sein, dass es noch ein paar gibt, die nicht ganz so quotenhörig sind und die das eher kleinere, feine Kulturradio machen.
Also sprechen wir jetzt von den Ausnahmen oder sprechen wir generell? Ausnahmen gibt es natürlich, das, was Sie sagen, aber Hochkultur, also auch im Radio, ist ja gewichen einer Mischung aus E und U. Diese Hochkultur wird ja eben nicht mehr praktiziert. Im Radio, im Kulturradio, reden wir mal hier also von dem RBB. Was hatten wir früher im SFB, als es noch SFB war, für herrliche Sendungen? Ich erinnere mich ganz genau, ich habe von 8:30 bis 9 gehört die wunderbaren Lesungen Anna Karenina, 48 Folgen, Gerd Westphal. Da habe ich meine Termine danach gerichtet, sowohl in Berlin als auch in Hannover. Im NDR lief das ja auch. Das sind Zeiten, die längst vorbei sind. Also die Wortblöcke, die großen, ja, werden ja gemieden. Was haben wir denn? Wir haben ein flott moderiertes Musikprogramm, auch leider eben im Radio Kultur. Wenn ich im Auto sitze, ich habe eine Dreiviertelstunde von Zehlendorf nach Berlin-Mitte zu meinem Büro zu fahren, höre ich also sehr viel Radio, auf dem Rückweg auch nochmal. Aber ich kann das kaum ertragen, dieses ist freundlich und nett und flockig moderierend. Aber diese Häppchenmusik, das ist alles andere als das, was ich unter Hochkultur, also auch in unserem Rundfunk hier verstehe. Und dann ist es eben doch die Jagd nach den Quoten. Die Kultur vertreibt die Quoten, ne? Und wird deswegen auch in die Nacht oder ab 19 Uhr, 18 Uhr abgeschoben. Dabei hätten wir das ja gar nicht nötig. Öffentlich-rechtliches Unternehmen, also Hörfunk und Fernsehen, hat den Auftrag, Information, Bildung und dann erst Unterhaltung. Die Unterhaltung wird vorgezogen. Wir sind längst dabei, auch im Hörfunk, leider eben auch im Kulturradio, dass die Unterhaltung einfach siegt. Ja? Es werden die Musikprogramme nach Hörerwünschen gemacht. Man hält es im Kopf nicht aus. Das ist ja ganz nett gemeint und ganz nett gedacht, dass die Hörer anrufen können und sagen, jetzt wollen wir aber das. Aber dann gibt es ja auch nur diesen üblichen Brei, das, was die Leute kennen. Wir haben also mindestens morgens keine, ab 19 Uhr, 18 Uhr, auch im Hörfunk ist es eine andere Sache. Wir haben morgens keine kundigen Moderatoren mehr. Und da gab es eine Hörfunkdirektorin, die hat mal gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben, der Moderator darf nicht das Gefühl vermitteln, es besser zu wissen als der Hörer. Na, wo sind wir denn? Ich erwarte Moderatorinnen und Moderatoren, die sehr wohl sehr viel mehr wissen, als ich es weiß. Da brauche ich das doch nicht zu hören. Da kann ich mir doch meine CD zu Hause selber auflegen. Also das nur jetzt ein paar Stichworte zum Thema Hochkultur.
Ja, ich komme aus einem Land, teilweise aus einem Land, in Österreich. Ich lebe in Italien, in Österreich und in Marokko. In Österreich gibt es einen Radiosender, Ö1, dessen Chef mich auch angerufen hat und gesagt hat, fahr dahin und erzähl vielleicht ein bisschen was von deinen Wahrnehmungen, weil von mir hören das die Leute nicht so gerne, hat er gesagt, der Alfred Treiber. Aber ich kann freiwillig und ohne irgendeine Bestechung erzählen, dass es da einen Qualitätssender gibt, der nicht in kleinen Häppchen funktioniert, der sich überlegt hat, was sind die längsten Strecken, die Hörer noch mitzutun gewillt sind. Das ist so 45 bis 60 Minuten. Und der eine Reichweite von 9% hat mit 650.000 Leuten, die da jeden Tag zuhören. Das heißt, Ö1 in Österreich hat mehr Zuhörer, als die beiden Qualitätszeitungen des Landes miteinander Leser haben. Und dort wird nicht nur Musik in ernstester Weise, auch vom eigenen Symphonieorchester aufgeführt und alle Übertragungen der Avantgarde-Festivals und der Salzburger Festspiele, was es halt so an Angebot gibt, sondern es wird natürlich Wissenschaft, was ja nicht gerade ein super Quotenthema ist, sehr prominent offeriert und es werden auch Religion und Spiritualität und alle diese Themen haben breiten Raum. Also ich glaube, dass im Prinzip Qualität und eine bestimmte ernstzunehmende Quantität einander nicht ausschließen, sondern man muss sich überlegen, welche Leute machen das Radio, wie fantasievoll, wie begabt, wie lustvoll gehen die an das Thema heran und mit welchem Mangel an Snobismus, das ist auch was ganz Wichtiges. Ich glaube nicht, dass man die Leute verachten darf, für die man Programme macht. Man darf sich auch nicht bei ihnen anbiedern, das ist das, was Sie, glaube ich, vorher gemeint haben, diese schulterklopfende Großfamilie, wo der Moderator zu allen Du sagt. Da, das ist für mich ein Teil der Hölle. Aber im Prinzip, wenn begabte, gescheite Menschen etwas tun, kann am Schluss was herauskommen, das viele interessiert. Und darüber sollte man, glaube ich, nachdenken. Es ist besser, als über das zu jammern, was unabänderlich ist. Wie schaut sowas aus?
Das Herr Heller, wir könnten das ja alles machen. Wir haben es doch gar nicht nötig. Wir haben diesen Kotau für den Hörerinnen und Hörern nicht nötig. Also so blöd sind die Leute gar nicht. Wir hatten früher eine wunderbare Sendung hier, Klassik zum Frühstück. Da konnte man anstellen und dann hat man noch, ich glaube, 2,5 Stunden oder so, wieder abgestellt, hat seinen Kaffee getrunken oder dabei und hatte was gelernt. Heute lerne ich in diesen Sendungen nichts mehr. Ich sage nochmal, ich verstehe natürlich, ich habe ja selber Hörfunk gemacht, habe selber Fernsehen gemacht. Ohne Zuhörerinnen und Zuhörer und ohne Zuschauerinnen und Zuschauer ist Käse. Ja, also wir müssen natürlich die Leute an den Bildschirm kriegen, wir müssen sie ans Mikrofon kriegen. Und da muss man sich sehr viel einfallen lassen. Also ich bin ja gar nicht dagegen, dass wir Quote haben wollen. Die müssen wir auch haben. Wir wollen ja ein Programm für die Leute machen, wir machen es ja nicht für uns. Aber was jetzt geschieht, ist einfach die Verquerung dabei. Man denkt, man spricht den Leuten zum Munde und dann werden sie schon zuhören. Kann ja auch sein, dass sie zuhören. Aber sie würden anders eben auch zuhören. Also ich habe eine Fernsehsendung hier gemacht im SFB, Freitagnacht hieß die. Wir haben 2 Stunden, 2,5 Stunden über die Urwaldrodung geredet. Das war Unterhaltung, es war eine Unterhaltung angesiedelt, aber wir haben das sehr politisch gemacht und ich glaube, wir haben es sehr qualitätvoll gemacht. Es gab mal jemand, der hat gesagt, wir waren also sozusagen nicht nur der Mercedes, sondern der Rolls-Royce unter den Talkshows. Das kann man alles machen, war viel Arbeit. Wir haben 4 Wochen gesessen und haben uns alles genau überlegt. in diesen 2 Stunden. Und so muss man es mit Hörfunk genauso machen. Ich glaube, dass die Leute das wirklich gutieren würden und sie würden es honorieren.
Ich glaube auch, sie honorieren. Sie honorieren ja auch Qualität. Aber ich glaube, man muss schon gucken, dass es natürlich Veränderungen gibt und dass man diesen Veränderungen auch nicht einfach ignorant gegenüberstehen kann und sagen kann, es war doch so schön damals und die Hörer von damals gibt es aber heute zumindest nicht mehr in dieser Menge, gar nicht mehr. Für mich gehört Unterhaltung zur Kultur, um das also auch gleich am Anfang zu sagen. Und deswegen müssen wir uns, wenn wir über Kultur uns Gedanken machen, auch uns über Unterhaltung Gedanken machen. Man kann das nicht trennen und kann sagen, also jetzt machen wir uns über die Kultur Gedanken und meinen damit einen sehr engen Ausschnitt von Hochkultur. Das funktioniert nicht. Erinnern Sie sich nur an die Debatte, die geführt worden ist über das ganze Werk. Das heißt also, wäre doch schön, man würde in den Kulturradios das ganze Werk, die ganze Symphonie zu hören quasi anbieten. Ich glaube nicht mehr, dass das noch vernünftig ist. Nicht in vernünftig in einer Zeit, wo jeder die Möglichkeit hat, das ganze Werk, wenn er es denn hören will, bei sich zu Hause mit viel größerer Ruhe dann zu hören, wenn er es hören will. Das ist, glaube ich, nicht die Aufgabe eines Kulturradios. Eines Kulturradios ist es, einen Überblick zu geben, was es alles an Kultur gibt, auch Interesse zu wecken, dass man sich in bestimmten Bereichen, ob es die Musik ist, ob es die Literatur ist, ob es die bildende Kunst ist, sich ein bisschen tiefer einarbeitet. Und ich glaube, dass wir schon gucken müssen, dass es da auch bestimmte neue Hörgewohnheiten gibt und dass es auch neue Personengruppen gibt, die wir heranholen wollen. Das darf nicht zu einem Kulturradio für die Dinosaurier werden, sondern es muss letztendlich gerade auch für die Jungen da sein. Und deswegen müssen wir es verändern. Das bedeutet nicht, dass wir in der Qualität nachlassen müssen. Aber ich finde schon, dass man auf die Hörer hören muss, weil wenn es keine Hörer mehr gibt, dann hat sich das mit dem Kulturradio auch schon von vornherein selbst erledigt.
Es gibt das Wort in meiner französischen Muttersprache Divertissement, steht für Unterhaltung auf der einen Seite, steht aber auch für Ablenkung, Ablenkung vom Wesentlichen. Und Unterhaltung dort, wo sie ist ein journalistisches Prinzip, alles, was wir journalistisch machen, soll auch etwas Unterhaltsames tun, im Wortsinne. Wir haben wir jetzt auch untereinander eine Unterhaltung. Aber wenn es dann vom Wesentlichen ablenkt, wenn es Panem und Kerkensis ist, dann ist das im Grunde genommen nicht mehr dem Anspruch gerecht. Und wir haben es mit einem sonderbaren Widerspruch zu tun. Auf der einen Seite wird unsere Gesellschaft immer komplexer, auch ihre Wirtschaft. Und daran ist sie auch zu Schanden geworden in letzter Zeit. Und auf der anderen Seite hat ein Großteil des Medienbetriebs das Gefühl gehabt, Komplexität ist nicht mehr gefragt. Je komplexer die Gesellschaft, je anspruchsvoller die Berufswelt zum Beispiel, desto infantiler ihre Medien, bis hin zu Kommerzradios, die möglicherweise 2 Karten für ein Konzert ausloben. Und dann stellt die Moderatorin die Frage, was ist der Wochentag, der dem Samstag folgt? Und dann müssen die Hörerinnen und Hörer anrufen und einer ruft an und sagt Sonntag. Und die Moderatorin schämt sich nicht, die Frage zu stellen, und der Hörer schämt sich nicht, die Frage zu beantworten. Und sie bilden beide den vielleicht größten Verein, den es überhaupt gibt, den Verein zur gegenseitigen Unterforderung. Und dem kann das Kulturradio wehren. Und ich glaube, hier ist die große Chance. Und für mich ist in diesem Verständnis Kultur etwas sehr Breites. Wo höre ich die derzeit vielleicht sogar gescheitesten Analysen über die Banken- und Finanzkrise in der Schweiz bei DRS2, dem Kulturradio.
Das ist der Punkt.
Und hier ist ein Ort, wo debattiert wird über Grundlagen unserer Gesellschaft. Und das, was geschieht, ist ja ein tiefer Ausdruck von Unkultur. Und das ist etwas, was für mich auch zum Kulturradio gehört.
Ich möchte mich ausdrücklich gegen die Hochkultur wenden. Das Kulturradio hat eine viel breitere Verantwortung. Es hat sich um die ganzen Erscheinungen auch der Alltagskultur zu kümmern und vor allen Dingen auch um die Art unseres Zusammenlebens, also die Art des Lebens, die vielen Kulturen in Europa und so, die Unterschiedlichkeit. Ich muss also in einer Zeit, Sie haben das richtig ausgedrückt, die eine Kulturkrise ist, die Finanzkrise ist ja eine Kulturkrise, muss ich Orientierung bieten. Ich habe also Menschen draußen, die fast in einem Zustand der Verwirrung und der Angst herumlaufen. Es ist unsere Aufgabe als Kulturradio, uns dieser Debatte und dieser Thematik zu stellen.
Wo passiert denn das?
In DRS 2, höre ja, ich ja okay. gerade.
Gesegnetes Land, die Schweiz.
Passiert auch in DRS 1.
Aber bei uns hier nicht. Ich habe es jedenfalls, ich höre sehr viel Rundfunk, ich habe das noch nicht gehört, was ich höre bei uns. Gerade auch im Kulturradio sind die 2 bis 4, also 5-Minuten-Häppchen. Das ist schon toll.
Aber wenn Sie mir ein 2-Minuten-Häppchen verzeihen. Kurt Tucholsky, 1930, der ein Gedicht schreibt, wunderbar, in der Weltbühne. Wenn die Börsenkurse fallen, regt sich Kummer fast bei allen. Aber manche blühen auf, ihr Rezept heißt Leerverkauf. Keck verhökern diese Knaben Dinge, die sie gar nicht haben, tretet selbst den Absturz los, denn sie brauchten echt famos. Leichter noch bei solchen Taten tun sie sich mit Derivaten, schreibt er 1930. Wenn Papier den Wert frisiert, wird die Wirkung potenziert. Wenn in Folge Banken krachen, haben Sparer nichts zu lachen und die Hypothek aufs Haus heißt, Bewohner müssen raus. Trifft's hingegen große Banken, kommt die ganze Welt ins Wanken. Auch die Spekulantenbrut zittert jetzt um Hab und Gut. Soll man das System gefährden? Da muss eingeschritten werden. Der Gewinn, der bleibt privat. Die Verluste kauft der Staat. Dazu braucht der Staat Kredite und das bringt erneut Profite, hat man doch in jenem Land die Regierung in der Hand. Für die Zechen dieser Frechen hat der kleine Mann zu blechen und das ist das feine Jahr, nicht nur in Amerika. Und wenn Kurse wieder steigen, fängt von vorne an der Reigen, ist halt Umverteilung pur, stets in eine Richtung nur, aber sollten sich die Massen das mal nimmer bieten lassen, ist der Ausweg längst bedacht, dann wird bisschen Krieg gemacht. Krieg, Kultur, Finanz, alles kommt ineinander über in diesem Gedicht. Und wenn ein Kulturradio und wenn ein Kulturradio im Grunde genommen würde sagen, hier ist die Kultur, hier ist die Politik, hier ist die Finanz, hier ist der Auftrag, dann würde er seinem Auftrag nicht gerecht. Es war vielleicht ein 3-Minuten-Häppchen.
Also mehr als ein Häppchen. Das war ein Happen. Aber das ist nicht zu vergleichen mit dem, was ich mit 2 Minuten Häppchen heutzutage meine.
Mich hat ein Leben lang interessiert, wie kann man Qualität und die sogenannten Vielen in Verbindung bringen zueinander. Und das ist deswegen auch für Intellektuelle so ein interessantes Thema, weil immer am Wahlabend treten Intellektuelle vor die Mikrofone und sagen, es ist unglaublich, in welchem geistigen Zustand, in welcher Verlottertheit, in welcher Verrottetheit die Menschen sind. Und wenn ich dann mit meinen Künstlerfreunden zum Beispiel rede, sagen die, ich will mich um die nicht kümmern, um die Leute. Ich will mich zwar darüber aufregen, in welchem Zustand sie sind, aber ich bin nicht bereit, dazu beizutragen, bestimmte Verfeinerungen einzuleiten. Und das, worum es ja geht, wäre ja, Zwischentöne sichtbar zu machen, Leuten ein Gefühl dafür zu geben, was Sprache ist, was Musik ist, was das kann an positiver Energie, an hoher Wirkung, an Beeinflussung von unserem Denken. Das sind ja alles magische Vorgänge irgendwie, die wir so Kunst nennen. Und es ist aber schon ein Hochmut, über den ich reden will. Und ich glaube, der ist ein Teil des Misserfolges bestimmter Radiostationen, zu sagen, was ja auch sehr viele Künstler auf ihre Flagge geschrieben haben, Kunst, das ist sowas wie ein Geheimbund, eine Avantgarde-Vorstellung, wir machen, wenige machen etwas für noch wenigere und wir wollen unter uns bleiben. Einer der wichtigsten österreichischen Künstler hat einmal zu mir in einem Streitgespräch über dieses Thema gesagt, ich mache mich nicht dreckig. Ja? Ich gehe dort nicht hin, wo die Leute sind. Und ich finde, dass es dem Radio, auch dem Kulturradio, gut zu Gesicht steht, sich zu überlegen, nicht wie komme ich an die Hörer von Ö3 oder von den Popsendern, sondern wie komme ich an das Potenzial heran, das es ganz offensichtlich in jedem Land für so etwas gibt. Die sind ja da, die Leute, die haben ja eine Lust, sind ja Schwämme, die nichts zu trinken kriegen. Ja? Und da
darüber sollten wir, glaube ich, reden, damit sich etwas verändern kann, damit es irgendwie wirksamer wird. Zunächst einmal haben die Menschen einen Anspruch auf Qualität. Und wir können sie nicht kampflos dem Musikantenstadl und anderen Idiotenreservaten überlassen, sondern wir müssen uns um sie kümmern, wenn uns ernsthaft daran gelegen ist, dass sie sich verändern, dass sie ein anderes Bewusstsein kriegen. Das ist ein Traum, den träume ich seit den 60er Jahren. Ich finde nicht, dass er unmodern geworden ist. Und ich habe mich ein Leben lang von gewissen Heroen des Feuilleton-Kameradschaftsbundes dafür beschimpfen lassen müssen, dass ich mir den Kopf darüber zerbrochen habe, wie man zum Beispiel eine Show machen kann, die eine Qualität hat, eine Fallhöhe hat und trotzdem 1 Million Besucher.
Kann man.
Ja, ich glaube, dass ich das einige Male zeigen konnte. Und es gibt ja auch Kinofilme, die hohe Qualität haben, von Bergmann oder von Woody Allen oder von Fellini, die Millionen Leute anschauen und die deswegen kein Dreck sind. Und es gibt ja in der Popmusik Heroen der Qualität, von Frank Zappa bis zu Talking Head, die Millionen Platten verkauft haben. Also es gibt eine Verbindung zwischen der Qualität und den vielen. Wir müssen nur uns überlegen, wie stellen wir sie her?
Also ich glaube einfach, dass die Frage, die Sie gestellt haben, wie erreicht man die Menschen, eigentlich die entscheidende Frage ist, weil alles andere hilft nichts und alles andere nützt auch nichts. Und das ist auch im Kulturradio, glaube ich, die entscheidende Frage, wie erreiche ich sie letztendlich. Wir haben bestimmte Bedingungen, da haben wir ja auch jetzt schon drüber gesprochen, die für uns wichtig sind. Es soll aufklärerisch wirken, dieses Kulturradio, es muss Politik beinhalten, es soll auch ein bisschen Feuilleton beinhalten, sicherlich soll es auch Musik beinhalten, als sicherlich ein wichtiger Bereich. Aber ich finde zum Beispiel eine der Punkte, wo man es schon festmachen kann, dass man nicht eine Einseitigkeit haben will. Ich glaube, es ist nicht der richtige Weg zu sagen, ich will ein Kulturradio haben, was quasi nur als Musikabspielstation existiert, sondern ich will eine Mischung haben. Ich will Musik haben, ich will anspruchsvolle Musik, aber ich will auch Kommentare haben, ich will Politik haben, ich will ein gutes, anspruchsvolles Feuilleton haben. Und da, glaube ich, kommt es darauf an, diese Mischung herzustellen, diese Mischung weiterzuentwickeln, aber auch immer zu gucken, ist die Mischung für diejenigen, für die man das macht, heute noch eine adäquate Mischung? Kann man sie damit letztendlich erreichen? Und wenn man diesen Weg geht, glaube ich, dass eben auch dieses ja auf den ersten Blick so ein bisschen antiquierte Radio, Dampf hören quasi, also dass das auch noch eine Zukunft hat. Und zwar nicht im Sinne von Nebenbei-Medium, nicht im Sinne von, man hört es sich im Auto im Stau an oder wenn man über die Autobahn rast, sondern im Sinne von einem ganz bewussten Medium, wo man sich also abends auch hinsetzt und sagt, ich stelle mir das Radiogerät an, weil ich jetzt etwas ganz Spezielles hören will. Ich glaube, das muss das Ziel sein. Und das geht nur in dieser Mischung, aber nicht in Einseitigkeit.
Sie sagten vorhin, Herr Zimmermann, die Hörgewohnheiten hätten sich geändert. Wohl wahr. Wir sind natürlich alle heute auf kürzere Distanzen eingestellt. Ich merke das auch an mir. Also wenn ich bestimmte Nachrichtensender höre, die lange Nachrichten haben, dann denke ich immer, ach, mein Inforadio so kurz in 4 Minuten ist ja auch was ganz Schönes. Aber ich gehe natürlich dann auch wieder zu den anderen zurück. Also wir müssen uns überlegen, inwiefern haben sich die Hörgewohnheiten geändert und wie weit haben sie sich geändert? Ich glaube nicht, dass die Hörerinnen und Hörer Qualität vermissen wollen. Das ist die eine Sache. Das andere ist dieser Jugendwahn. Sie haben vorhin gesagt, natürlich wollen wir auch junge Leute zu Hörerinnen und Hörern machen. Aber dieser Jugendwahn macht mich ja wirklich ganz wahnsinnig. Ja, es ist ja alles nur noch Pop und flott und flockig. Das kann es ja auch nicht sein. Also wen wollen wir denn erreichen? Der Titel dieser Sendung ist ja Kulturradio, wozu und für wen? Also für wen machen wir das? Also wenn man sich klar macht, dass 44% der Leute gerne in Ausstellung gehen, sich mit Kunst und Kultur beschäftigen, dann ist das doch ein sehr breites Spektrum. 44% der Bevölkerung müssten wir versuchen zu erreichen. Aber werden wir mit diesen, ich sage nochmal, Häppchensachen nicht erreichen. Also es muss nicht die geballte Wortsendung, schon gar nicht über Philosophie morgens von 8 bis 10 sein. Aber ein bisschen mehr als das, was da jetzt läuft, hätte ich schon gerne. Es gibt ja auch keine Theaterkritik, ich sage mal hier im RBB. Ich höre das immer, weil ich sehr viel mit Theater zu tun habe. um 7.45 Uhr, naja, also wenn man 4 Minuten hat, der berühmte Herr Göpfert, dann sind wir ja schon froh. Und um 8.10 Uhr gibt es dann auch noch mal ein bisschen. Aber warum nicht dann mal eine Viertelstunde, wenn es interessante Theateraufführungen sind? Ist ausgeschlossen. Es ist ein Raster, wo alles eingeengt ist. Alles schnell, schnell essen, verwerten.
Eine große Chance bietet die technische Entwicklung. Mit den Podcasts werden neue Hörerinnen und Hörer gewonnen, die vielleicht gerade zu der Zeit der Ausstrahlung eben keine Zeit haben, die sich aber eine wertvolle Sendung dann downloaden, herunterladen und auf einer Bahnreise oder zu Hause oder wo auch immer, wann auch immer, genießen, sich damit auseinandersetzen, mit Freunden austauschen. Das ist für Kulturradio, und wir sehen das jedenfalls in der Schweiz, das wird sehr stark benutzt und zusehends, eine ganz große Chance. Und ein zweites, man merkt dieses Bedürfnis, wenn auch nicht eben zu fixen Zeiten, an dem Boom der Hörbücher. Alle Verlage sind derzeit dabei, ihr Hörbuchprogramm massiv auszubauen, weil es einem Bedürfnis entspricht, gerade auch bei Jungen. Nicht nur, aber auch bei Jungen. Ich glaube, dass wir hier eine ganz große Chance nutzen können für das Kulturradio in einem modernen Verständnis. Und wir sehen auch, wie ein Teil der von Ihnen, Lea Ross, angesprochenen Jugendlichen sich von den herkömmlichen eben Flockigmedien abwenden zugunsten solcher Angebote. Wenn ich es etwas überspitze, und verzeihen Sie die Binsenwahrheit, würde ich sagen, der große Vorteil des Radios und insbesondere des Kulturradios ist, es gibt keine Bilder. Mein Freund Nico, der Karikaturist, sagt, am liebsten wäre er Karikaturist am Rundfunk. Und wir leben im Zeitalter der Show. Und es gibt ja wunderbare Shows, und André Heller hat welche gestaltet, die jeden beglücken. Aber nicht alles und jedes eignet sich für die Show. Und Kulturradio sollte durchaus auch zur Show bereit sein, dort, wo mal Show gefragt wird, aber auf die Show sehr bewusst verzichten zugunsten des Differenzierten, des Nuancierten. Show muss immer personalisieren, vereinfachen, verkürzen, damit es wirksam wird. Und hier ist das Nebeneinander von Show und Nicht-Show etwas, glaube ich, dass das Kulturradio durchaus sich leisten kann. Nicht jeder Einbruch der Show ist im Kulturradio eine Niederlage. Aber der Versuch, aus jedem Rundfunk auch noch Show zu machen, obwohl Show nur schon vom Wort her der Augen bedarf und nicht nur der Ohren, das wäre dann wirklich der Untergang von Kulturradio.
Also damit hier kein Missverständnis aufkommt, ich plädiere überhaupt nicht dafür, Show im Radio zu machen als das Lösungsmittel, sondern was ich erzählen wollte ist, dass es, wenn es diese 44%, die Frau Ross gesagt hat, gibt, und ich glaube, die gibt es, dann ist das ja eine bittere Niederlage, wovon hier dauernd geredet wird. Wenn es 44% potenzielle Kunden gibt und es gibt Sender, die haben 1,5% Reichweite oder 0,5, dann sind das einfach Versager. Das muss man einfach einmal ganz klar sagen. In jedem anderen Geschäft wäre es auch so. Wenn es 44% Käufer für Unterhosen gibt und nur 2% kaufen, dann mache ich irgendwas falsch beim Verkauf. Also muss einmal am Marketing irgendwas nicht stimmen. Es muss auch offensichtlich an dieser Anbieterungsoffensive, die Sie so beklagen, was nicht stimmen, weil sonst wären die ja fasziniert von der Anbieterungsoffensive. Das Schrecklichste, was es gibt, ist im Leben sozusagen nicht für die eigene Meinung wirklich auf die Barrikaden zu gehen, sich anderen anbietern zu wollen, und dann geht es ganz schief. Dann rechnet sich's für absolut niemand, und beim jüngsten Gericht wird es ein ernstes Thema werden für denjenigen, der es getan hat. Also ich glaube, man muss darüber nachdenken, was machen manche richtig und was machen manche falsch. Und entschuldigen Sie, ich will niemand auf die Nerven gehen und hier nicht den übergescheiten Ösi heraushängen lassen. Aber na? Wenn in Österreich 9% schauen und 650.000 Leute in einem Land mit 8 Millionen Einwohnern täglich Ö1 hören, dann sollte man sich einmal anschauen, was machen die richtig. Und interessanterweise machen die alles nicht, was sie beklagen.
Sondern also ihr habt aber auch weniger Konkurrenz.
Wir haben auch ein paar schlechte Radios.
Aber das Wunderbare an Österreich, das einzige Land auf der Welt, wo der Kulturetat größer ist als der Militäretat. Das prägt doch das Land.
Ja, aber auch beim Kulturetat, um Ihnen diese Illusion etwas schrumpfen zu lassen, wird nicht an das gedacht, was heute wirklich innovativ notwendig wäre. Wir haben ein elendes Filmbudget zum Beispiel, ja? Und ein wirklich nachdenklich in der Gegenwart verankertes Land würde eine hohe Filmförderung geben. Das haben wir nicht. Bei uns wird jedes Theater immer höher subventioniert als
das. Aber das ist doch unheimlich wichtig, was der Roger eben gesagt hat. Also ein Land, das wusste ich nicht, wo der Kulturetat höher ist als der Militäretat. Also Mensch, ja, das, herrlich.
Wir haben ja nur Niederlagen erlitten, militärisch, und haben daher irgendwie diese Ambition für immer zu den Akten gelegt. Wir haben nicht einmal mehr unsere Gebirgsmarine, wir sind überhaupt vollkommen aus diesem Thema ausgestiegen.
Da gibt es ja Schrecklicheres, und ich denke auch Schrecklicheres, was man in Österreich dann vorwerfen kann. Die Frage ist, ob die Österreicher wirklich jetzt bessere Menschen geworden sind, also durch ihr gutes Radioprogramm. Für mich ist der entscheidende Punkt, ob denn wirklich das Kulturradio für alle gewünscht ist oder ob es eben nicht gewünscht ist. Also es ist zum Beispiel sicherlich, dass das Kulturradio nicht nur für Ältere da sein soll, sondern es soll für alle sein. Das heißt für die Jungen, für die mittleren Alters und für die Älteren. Das bedeutet, dass man schon darauf schauen muss, dass man eine vernünftige Mischung hinbekommt. Feuilleton bedeutet dann zum Beispiel eine Theaterkritik, ja, gar keine Frage, auch vielleicht ein bisschen ausführlicher, aber das bedeutet eben auch zum Beispiel die aktuelle Kritik über das neueste Computerspiel, was man gemacht hat. Das gehört in Kulturradio, damit also auch dort Jüngere ein bisschen tiefgründiger auch an ein Thema herangeführt werden müssen. Ich finde, Kulturradio muss so etwas wie eine Navigationsfunktion haben, auch durch die Kompliziertheiten der Welt. Muss da also ein bisschen also auch durchgehen können. Und ich würde es wirklich für extrem bedauerlich finden, wenn man sich also nur auf einen sehr elitären, hochkulturellen Anspruch des Kulturradios festlegen würde und sagen würde, und dann lass uns doch noch mal so lange den gucken, wie die ältere Generation Spaß daran hat, und dann schauen wir mal, was dann für junge, poppige Wellen danach kommen würden. Deswegen wirklich offen sein und sagen, wenn Kulturradio, dann für alle.
Aber da ist doch eine Zweischneidigkeit. Auf der einen Seite ist unsere Gesellschaft derzeit dermaßen vom Trivialen geprägt, ja, dass auch die Hochkultur nicht darum herumkommt, sich mit dem Trivialen auseinanderzusetzen, denn sonst würde sie an der Gesellschaft vorbei leben und sich mit dieser Gesellschaft nicht auseinandersetzen. Aber wenn dieses Triviale fast schon zum zentralen Gegenstand auch von Kultur wird, dort kann es dann kippen. Ich glaube, dass hier eine strenge Auslese dessen, wie man sich mit dem Trivialen befasst, und man kann sich auf brillante, glänzende, weiterführende Art mit dem Trivialen befassen, aber man kann auch letztlich auch mit allen Maßstäben, die man hat und die man an ein Kulturradio setzt, am Trivialen erliegen, wenn man das Gefühl hat, alles Triviale, was geschehen ist und in den anderen Medien hochgespielt wurde, muss man im Kulturradio auf eine etwas gehobenere Art und Weise auch noch behandeln.
Ich würde gerne was dazu sagen. Ja, also, erst einmal nur, Roger, damit wir da klar sind, ich bin überhaupt nicht gegen Show, sie muss nur gut gemacht sein. Es muss eine gute Show sein. MoMA war ja hier in Berlin ein Beispiel dafür, wie man Leute, jung, alt, dick, dünn, grün, blau, gelb, heranführen kann an Kunst mit einem sehr geschickten Marketing. Das hatten wir ja vorher nicht für möglich gehalten, dass so viele Leute sich Kunst angucken, Bilder angucken. Ja, aber eine gute.
Ja,
so, ich will nur sagen,
kann man das Wort Show mal durch Faszination ersetzen.
Also gut, von mir aus.
Jemand sieht, was es bedeutet, ihm was, und sagt anderen, geht dort auch hin. So entstehen
Erfolge. Ich habe gar nichts dagegen, aber die Leute, wir wissen es ja, die standen ja Kringel, die haben ja 6 Stunden, 7 Stunden angestanden, um sich Kunst anzugucken. Hat keiner vorher für möglich gehalten. Roger, Sie haben eben etwas gesagt, worauf ich auch hinaus will. Das, was sich hier tut, auch in dem, was ich beklage an Kulturradio, ist natürlich ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Also wir haben auch die Häppchengesellschaft bekommen. Wir haben eine Gesellschaft, wo Fußballer, was mich immer wahnsinnig macht, Millionen kriegen dafür, dass ein Ball hinterher rennt. Ich weiß, da hört die Werbung hin. Aber wir haben einfach, wir haben falsche Prioritäten, wir haben falsche Werte für dieses Tour de France, ja, wird von den Leuten etwas abverlangt, was sie meiner Meinung nach dazu verleitet, sich so kriminell kriminell zu verhalten, was sie auch gemacht haben. Warum denn? Weil sie Millionen verdienen. Wir wissen das jetzt hinterher, was die alle gekriegt haben. Wenn ein Chefarzt, der Leben rettet, Millionen verdient, habe ich wirklich nichts dagegen. Und das ist bei mir kein Neid, kein Sozialneid. Ich sage nur, unsere Gesellschaft setzt falsche Akzente. Ist ja schon mehr als Akzente. Wir bezahlen die Fußballer, wir bezahlen die Radprofis, na Mensch, das Kind. Also die tun mir leid, wenn die ihr Leben lang 8 Stunden am Tag Fahrrad fahren müssen, um zu trainieren. Aber von mir aus sollen sie das machen. Nur dass dafür Millionen bezahlt werden, das ist einfach absurd. Wir bezahlen die falschen Dinge dieser Gesellschaft. Und das heißt, unsere Gesellschaft ist so gepolt. Und das spiegelt sich natürlich auch in dem, was also ich mindestens beklage an Kulturradio.
Interessant ist ja, dass alle im Grunde über inhaltliche Vorstellungen und Forderungen hier reden. Sie haben ganz nebenbei das Wort Musik genannt. Das ist aber ein Schwergewicht des Kulturradios. Bei dir kommt es ein bisschen vor, aber nur als Klage. Es ist zu kurz und nicht lang genug. Das heißt also, was wir hier am Tisch vom Kulturradio verlangen, ist langsam eine Rettung der Gesellschaft.
Sehr schön, ja.
Wir wollen, dass die Werte benannt werden, auf die es wirklich ankommt. Wir wollen, dass dafür auf einem nicht nur hochinteressanten, sondern auch auf einem unterhaltenden Niveau gestritten wird. Also wir verlangen ja eine ganze Menge. Und wenn jetzt also hier die Musik so vor der Tür bleibt, dann sage ich jetzt nur einmal zu meinem Kollegen von der BBC, der hier Radio 3 vertritt, mit exakt 93% Musik, aber auch die Prompts und so weiter, und nur 7% Wort. Und das kann man als eine große Kulturleistung natürlich rechtfertigen. Und das ist jetzt, fällt nicht hinten runter, nur weil das, was wir uns hier vorstellen, nicht dort vorkommt. Aber ich stimme völlig zu, dass im Grunde die neue Rolle des Kulturradios, und das ist die Herausforderung, das ist die Chance, darin besteht, wie eine Art Speaker's Corner, Marvel Arch, ja, die Leute zusammenzubringen und sich zu den Malaisen dieser Zeit, zu ihrer eigenen, ich habe das vorhin angesprochen, Verworrenheit und Angst äußern zu können. Da ist es doch, das fehlt doch. Das Kulturradio muss für mich in eine ganz neue Haltung wachsen. Und die liegt mehr in der Richtung des Wortes als in der Musik. Könnt ihr mich hinterher erschießen für.
Ist auch ein bisschen falsch. Ganz kurz etwas zur Musik. Wir haben heute hier die Klassik von der Klassik. Das ist das, was uns geboten wird. Ja? Wir haben noch kaum Kammermusik. Also dann kommt der dritte Satz Brahms, vierte oder so. Ja? Das kann man alles mitsummen. Das heißt, ich bin ja sehr dafür, dass mehr Musik gesendet wird. Die guten Sendungen, ich sage mal hier vom Moorbach, ja, die kommen nach 18 oder 19 Uhr. Vorher ist das, was ich vorhin gesagt habe, Moderatoren morgens, die also einfach Hörerwünsche erfüllen. Wenn das der Anspruch ist, ich möchte gerne ein anderes Musikprogramm haben, natürlich im Radiokultur. Ich möchte ein Musikprogramm haben, was also wirklich die Klassik spielt und nicht die Klassik von der Klassik, also diese kleinen Versatzstücke, die wir alle kennen und die wir alle mitsingen können.
Also bitte erstmal machen Sie.
Ich bin hier ein bisschen wie jemand, der glaubt, er wird nicht verstanden. Ich versuche die ganze Zeit zu erklären, und zwar nenne ich jetzt gar keinen Ort und kein Land mehr, dass es irgendwo einen Sender gibt, der das alles macht, was Sie hier fordern.
Ja,
das
ist doch prima.
Und, ja, und wenn es das gibt, nein, aber dann kann man nicht mehr so tun, als wäre das nicht erfunden, wovon hier geredet wird. Und Sie sagen ein bisschen ironisch dazu, was ich Ihnen natürlich als Österreicher immer zugestehe, sind die Österreicher dadurch besser geworden. Da müssen Sie sich jetzt entscheiden. Wollen Sie, dass wer zuhört beim guten Programm und sich dann darüber lustig machen, oder freuen Sie sich darüber, wenn wer zuhört? Also ich freue mich darüber.
Ich würde mich freuen, wenn Sie besser geworden sind durch
Sie
das
werden,
gute Programm.
Sie werden nicht ausschließlich durchs Radio erzogen, nicht ausschließlich durchs Radio verfeinert. Das sind ja keine Deppen, die da zuhören beim Kulturradio. Daher gehen die von selber wohin, wo sie das kriegen unter Umständen, was sie dort nicht bekommen. Zum Beispiel ins Internet. Oder sie lesen mehr. Oder sie hören Hörbücher. Oder wie auch immer. Also ich glaube nicht, dass alle verloren sind, die nicht vom Radio bedient werden. Nur das Radio, wenn es im öffentlich-rechtlichen Raum spielt, wäre gut beraten, sich um die zu kümmern, die im Prinzip ein Interesse am Radio haben. Und zynisch umzugehen mit der Wollust von bestimmten Zuhörern, zuhören zu wollen, finde ich keine gute Methode. Wenn wir also jetzt vielleicht einen Augenblick darüber nachdenken können, was sind die Ingredienzien von so einem erfolgreichen Programm, ja? Dann kann ich nur sagen, was ich immer höre, wenn ich so einen Sender wie Ö1 höre. Ich höre dort Gespräche, die über eine Stunde gehen. Ja? Schön. Kluge, interessante, nicht immer berühmte Menschen. Eine Bäuerin, die erzählt über ihre Ängste und Nöte. Ein Erfinder, von dem ich noch nie gehört habe, der die merkwürdigsten Taten vollbracht hat. Emigranten, die uns immer wieder erinnern, dass es noch Seiten unserer Politik gibt, die wir gern verdrehen. Das sind selbstverständliche Alltäglichkeiten in so einem Programm. Auf der anderen Seite, das, was Sie eingefordert haben, Kammermusik von Schönberg bis Riem, ja, in einer Portionierung, wo nicht nur so Best-of gespielt wird und so Appetit haben, sondern wo man eine halbe Stunde konzentriert einer Sache zuhört und auch noch ein paar Erklärungen kriegt, weshalb und woher und in welchem Zusammenhang diese Dinge geschaffen wurden. Geschichtsvermittlungen, das alles ist zu machen. Und es hat mich immer beschäftigt, zum Beispiel bei den Friedensveranstaltungen der 80er Jahre, wie nonchalant die Veranstalter von großen politischen Veranstaltungen mit dem umgegangen sind, was zum Beispiel ein Plakat ist oder was man auf einer Bühne sagen soll oder nicht, wie ein Lied sein soll, das 100.000 Demonstranten faszinieren könnte oder nicht. Ich glaube, wir müssen einfach hochprofessionell, hochwissend, die Handwerksmittel wirklich beherrschend agieren, in allen Bereichen des Lebens. Also die Feinde sind nämlich unglaublich funktionierend mit ihren Mitteln.
Da stimme ich Ihnen ja zu. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige und sicherlich auch richtige Methode. Aber es gibt doch einen Grund, warum wir jetzt hier am Tisch bisher noch so wenig über Musik gesprochen haben und immer über das Wort gesprochen haben. Weil wir nämlich eigentlich im Moment das Wort vor der Musik verteidigen müssen. Weil das Wort ist ja das, was zurückgedrängt wird im Kulturradio. Gar nicht die Musik. Die Musik, da kann man sich jetzt drüber streiten, entspricht sie den Vorstellungen, aber es ist das Wort, was zurückgedrängt wird. Weil nämlich das, was Sie gerade eben beschrieben haben, Herr Hiller, ja eine Idealsituation ist. Eine Stunde, ja, sich konzentriert mit einem Thema beschäftigen zu können. Aber dafür müssen natürlich auch die Hörer da sein, die sich also eine Stunde am Vormittag die Zeit nehmen können, dieses konzentriert zu können. Und ich glaube einfach, dort gibt es Veränderungen, die wir wahrnehmen müssen. Wir müssen einen Weg finden, wie wir die Konzentrationszeit so weit ausdehnen, wie sie irgend möglich ist. Aber wir müssen auch gleichzeitig den Leuten die Möglichkeit geben, dieses überhaupt wahrzunehmen. Weil also wenn ich mir das vorstelle, wer das denn ist, der das also jetzt so wahrnehmen kann, also eine Stunde konzentriert jeden Morgen sich also eine Sendung anzuschauen, befürchte ich, ja, oder auch einmal die Woche morgens
anzuschauen, ne, oder anzuhören,
nicht wahr? Dann glaube ich, dass das verhältnismäßig wenig sind, die das tun werden. Und deswegen muss man darüber nachdenken, wie kann ich dieses Radio einbinden, auch in Alltagssituationen, die man haben, weil sonst verliert man einfach die Zuhörer.
Wir haben beim
Hören zu. Ich werde nicht verstanden. Mhm. Doch, es gibt 960.000 Leute, die das in Österreich jeden Tag hören. Und hören Sie auf mit den Ausreden, dass es die nicht gibt. Die gibt es. Ihr müsst nur die Programme machen, die so funktionieren, dass die 960 Leute lustvoll diesen Sender zu ihrer akustischen Heimat erklären. Und
gerade zur Musik gibt es bei DRS2 in der Schweiz eine wunderbare Sendung, die mir schwierige Musik erschließt. Es sind verschiedene Fachleute, die über die Interpretationsweise, es werden 3, 4, 5 verschiedene Interpretationen desselben Musikstücks hintereinander abgespielt. Und dann wird debattiert, warum diese Phrase von diesem Virtuosen so und von dem anderen Virtuosen anders gespielt wurde. Und für jemanden, der gelernt hat, in der Schule zu lesen, aber der nicht gelernt hat, in der Schule Musik zu lesen, Musik wirklich zu verstehen, ist das etwas, was eigentlich neue Gründe eröffnet. Und ich finde, das ist nicht Pädagogie, weil das ist im besten Sinne auch unterhaltsam. Es fiel zuvor das Stichwort Öffentlich-Rechtliche. Ich glaube, es ist jetzt die Stunde der Öffentlich-Rechtlichen. Das Marktprinzip, um den sich alles, um das sich alles und jedes drehte in den drei vergangenen Jahrzehnten. Es geht ja eine Epoche, die 1979 mit Maggie Thatcher, 1981 mit Ronald Reagan angefangen hat, jetzt zu Ende, nach 30 Jahren, wo die Marktgesellschaft im Mittelpunkt stand. Und der Marktplatz war nur noch Marktplatz und nicht mehr Forum, das, was wir heute Abend betreiben, nämlich politisches Treffpunkt, Debattiertreffpunkt. Die Öffentlich-Rechtlichen haben jetzt erst recht ihre Chance, die ideologischen Angriffe gegen die Öffentlich-Rechtlichen, dass das alles dem Marktprinzip unterliegen müsste, müssten angesichts des Versagens der Finanzmärkte, solche Argumentation ist nicht mehr glaubwürdig, und da müssen die Öffentlich-Rechtlichen endlich wirklich offensiv werden. Offensiv werden. Sie haben die Gunst der Stunde und hoffentlich nicht nur der Stunde, sondern der kommenden Jahre.
Also 1984, als es anfing mit den Kommerziellen, habe ich damals zu Peter Glotz gesagt, das ist der Anfang vom Ende der Öffentlich-Rechtlichen, wenn wir nicht kämpfen.
Aber wir sind da.
Ja, ja, aber in welcher Position? Ganz kurz, nur ein ganz kleiner Ausflug ins Fernsehen. Das Fernsehen hat gekämpft darum, Platz 1 die ARD zu haben, Platz 2 das ZDF. Und dann sollte Sat.1 und dann sollte RTL kommen. Aber um welchen Preis? Nivellierung des Niveaus, Nivellierung der Programme. Vor Jahren habe ich, als ich im NDR arbeitete, im N3 eine Sendung gesehen, wo Frauen, also mit Militärröcken und Stiefeln, mit nacktem Oberkörper vor einem Gefreiten da rummarschieren mussten und haben dann also Hab 8 gemacht und so weiter. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass das öffentlich-rechtlich ist. Wir wurden also wirklich vom Programmdirektor Fernsehen, des NDR, wir Frauen, die wir uns dagegen gewehrt haben, wirklich zur Minna gemacht. So, das heißt also, seit 1984 befinden wir uns in einem Verteidigungskampf. Und ich finde, dass die Öffentlich-Rechtlichen wunderbare Leute haben, wunderbare Redakteurinnen und Redakteure, natürlich auch im Hörfunkbereich. Aber was die sich bieten lassen, wie die gegängelt werden von dann wieder Vorgesetzten, finde ich schandbar. Die hätten alle viel mehr Fähigkeiten, als sie sie heute entwickeln können. Was Sie sagen, man muss die Hörer dazu erziehen. Es gibt ja Sender, Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur oder SWR2. Wir haben natürlich auch da wunderbare Sendungen. Aber das, was Sie beschreiben, André Hehler, glückliches Österreich, kann ich nur sagen, meine Mutter war Österreicherin. Ich freue mich darüber, also mindestens zur Hälfte. Ich bedauere zur anderen Hälfte, dass wir so ein Programm hier nicht haben. Ich kenne es jedenfalls in Deutschland nicht. Müssten wir auch in Deutschland haben. Ich denke nur, wenn man die Hörerinnen und Hörer an die Hand nimmt, die würden einem ja folgen.
Absolut.
Man muss sie nur dahin führen. Und man muss nicht diesen Kotau machen, Häppchen, falsche Musik, Klassik von der Klasse.
Am Schluss geht es nicht auf.
Und am Schluss geht es dann doch nicht auf.
Genau das, was Sie sagen. Ja. Oder auch gerecht.
Ja.
Aber Sie haben eben gesagt, es ist die Stunde der Öffentlichkeit. Rechtlichen. Dem würde ich 100% zustimmen und sagen, es ist die Stunde der Öffentlich-Rechtlichen, aber es hat noch keiner gemerkt. Also die Politik hat in Deutschland gerade gestern die Ministerpräsidenten genau das Gegenteil entschieden. 12. Rundfunkänderung Staatsvertrag, deutliche Einschränkung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das heißt, gerade die Entwicklung, die, glaube ich, auch für das Kulturradio ganz entscheidend sein wird, wie wird er sich in der Zukunft auch im Internet positionieren können, um eben auch an neue Hörergruppen zu kommen, wird massiv eingeschränkt.
Nun müssen Sie den Politikern 6 Monate Zeit geben, um umzudenken.
Ja, gut, vielleicht, aber jetzt haben wir erst einmal den 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag und ich glaube nicht, dass der also zumindest in diesem Punkt in 6 Monaten wieder geändert wird. Oder denken Sie, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, ja immerhin ein Intelligenzblatt, hat heute einen zugegebenen sehr hämischen Kommentar über den Deutschen Kulturrat geschrieben und zwar eben mit dieser Idee, dass man ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also wir ihn ständig nur pampern würden, weil wir glauben würden, dass es noch so etwas wie ein Kulturradio, ein Kulturfernsehen geben soll. Also wir haben sicherlich unter uns im Kulturbereich ein ganz großes Interesse daran, aber wir müssen noch ganz viele andere davon überzeugen, dass es die Stunde des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist, weil das zumindest in der Politik und auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel in den Printmedien, so offensichtlich im Moment nicht gesehen wird.
Herr Zimmermann, Sie sprachen vorhin etwas fast herablassend vom guten Dampfradio. Ich meine, wir reden hier über die Ausstattung des Menschen, zwei Ohren und hören. Und das ist ja eine, ich möchte fast sagen, das erste Medium, das ihm mitgegeben wird für diese Existenz.
Dass das Radio überhaupt ein ganz modernes Medium ist. Es ist schnell, es ist nicht teuer. Also was Wunderbares kann einem gar nicht passieren. Wenn ich halt 25 wäre, würde ich sofort eine Radiostation gründen.
Und man kann zum Auto hören.
Ja.
Und man also kann
Sie, wo ich Radio, in Italien, wo ich Radio höre, mein Fernseher dient ausschließlich dazu, dass ich Radio höre. Ich habe hinten am Fernseher dann Radiostationen drauf und wenn ich österreichisches Radio hören will oder deutsches Radio, dann gehe ich auf meinen Fernseher. Mein Fernseher ist ein Radioapparat.
Ein Fernhörer.
Er wird geschändet durchs Radio.
Aber ich glaube, ich wäre wirklich missverstanden, wenn ich also irgendwie etwas abfällig zum Dampfradio gesagt hätte. Nein, ich habe ein Hobby und das ist das Bauen von Dampfradios, also mit kleinen Röhren alte Radios zu bauen. Ich liebe das sehr, aber Herr, im Gegensatz zu Ihnen würde ich, wenn ich heute etwas gründen würde, kein Radiosender gründen. Das will ich Ihnen also klar, da kämen wir uns nicht in die Quere, da würden wir uns keine Konkurrenz machen, sondern ich glaube, da würde ich heute einen anderen Weg gehen. Und ich glaube, dass das, ja, zum Beispiel würde man sicherlich versuchen, eher im Internet eine mediale Struktur aufzubauen, um dort etwas zu machen. Deswegen glaube ich auch, dass das die große Chance auch der Kulturwellen ist, stärker in diesen neuen Medien sich zu platzieren. Das werden sie tun müssen, weil sie sonst, und zwar schon mittelfristig gesehen, ihre Hörerinnen und Hörer verlieren werden. Deswegen würde ich gerne das überspringen und nicht noch einmal vor 50 Jahren anfangen.
Nur in meinem Lande, der Schweiz, steigt von Jahr zu Jahr die Zahl der Hörerinnen und Hörer unaufhaltsam und der Öffentlich-Rechtlichen erst recht, deren Marktanteil und die absolute Zahl derer, die Radio nutzen, wird immer größer. Das müsste jeden, der in die Zukunft dieses Medium blickt und hört, zuversichtlich stimmen.
Gut, wir haben eben trotzdem über die Prozentsätze gesprochen, damit wir jetzt nicht an der falschen Stelle, also vor Begeisterung
überschauen. Aber Moment, ne? Verehrter. Wenn, wieder dieses Land, das ich nicht nenne, wenn
was uns aber alle im Hinterkopf ist.
Wenn 900, ich will kein Blatt, 650.000 Leute das täglich hören und die beiden Qualitätszeitungen zusammen weniger haben, ja, an Lesern, dann ist man doch gemessen an dem, wie teuer es ist, eine Zeitung zu gründen, gut beraten, ein Radio zu gründen. Und mein Sohn, der ist 20 und lebt in New York und erzählt mir, also studiert dort Musik, und erzählt mir ununterbrochen, was es an Radios gibt, die er, während er Taxi fährt, zu hören bekommt. Da gibt es Sender, die sich ausschließlich mit Psychoanalyse beschäftigen. Mhm. Da gibt es Sender, wo nur Talkradio ist. Und zwar nicht auf einem Tratschniveau, sondern wo Leute über ihre Probleme reden. Da gibt es Sender, wo ausschließlich Kammermusik gespielt wird. Tatsächlich. Wo ein paar Musiknarren sich so einen Sender machen. Also ich liebe dieses schnelle, billige Kommunikationsmittel. Nachrichten sind in 4 Sekunden da. Heute ist der Wiener Bürgermeister, der ehemalige Zilk, gestorben. Das Radio war nach einer Minute bereit, was zu tun. Das Fernsehen hat gebraucht eine Stunde, bis eine Sondersendung zusammenbringen. Bis dahin ist schon der Nächste gestorben.
Man muss sich das ja auch verbindlichen. Nehmen wir an, in der kleinen Deutschschweiz mit 4,5 Millionen Menschen findet eine anspruchsvolle Sendung nur 30.000 Hörerinnen und Hörer. Das ist ein volles Fußballstadion. Und jeder wäre stolz, vor einem vollen Fußballstadion etwas darbieten zu dürfen. Und das sind Proportionen, die in unserer Gesellschaft wichtig sind. Und noch kommt und etwas
eine Demo mit 30.000, da berichten alle Zeitungen drüber. Ja?
Das ist auch ein wunderbares Bild. Ich werde es aufgreifen.
Also ich habe ja hier vorhin gehört, dass die Menschen da vor den Museen anstehen, Tag und Nacht. Das ist das besondere Ereignis. Und das bezahlen die normalen Museen damit, dass die Leute nicht mehr hingehen. Zur MoMA wandern sie alle und stehen tagelang. Aber die kleinen, die Hunderte von Museen, das heißt also, das Stichwort der Kulturverdrossenheit. Haben wir nicht so etwas? Heute hatten wir eine wunderbare Äußerung von unserer norwegischen Kollegin, die sagte, dass der norwegische oder die norwegische Verteidigungsministerin über Kultur sprechen sollte. Und sie fing also ihre Rede an und sagt, man wird sich natürlich fragen, warum der Verteidigungsminister über Kultur spricht. Und dann sagte sie, wenn die weg ist, haben wir nichts mehr zu verteidigen. Das ist der Punkt. Ne?
So, jetzt sind wir alle platt. Aber ich will in einem widersprechen. Ich gehe ja sehr viel in Museen, dass die Leute nicht, weil das der Preis für MoMA ist, was ich eben hörte, stimmt nicht ganz. Also natürlich in den kleinen Museen hätten wir auch gerne mehr Besucher. Aber ich bin ja immer wieder platt, wie viele Leute in Ausstellungen gehen. Und zwar nicht, weil das das ganz Besondere ist wie MoMA. Also ich glaube, das Interesse an Kultur ist enorm, wenn man es einfach anspricht. Man muss es wecken. Man muss den Leuten sagen, kommt hierher.
Und es kommt ein Aspekt, auf den wir noch gar nicht zu sprechen gekommen sind, hinzu. Nämlich Kulturradio hat ein urdemokratisches Element, das gerade in der Schweiz dem Programmleiter von DRS2 Marco Meyer wichtig ist. Nämlich, ich kann Kultur tragen in abgelegene Gegenden, wo der Zugang gar nicht so gegeben ist. Hm. Wenn in der Schweiz ist ein jährlicher Treffpunkt der Musikfreunde die Luzerner Musikwochen, wo man vielleicht auch 200 Franken, 300 Franken noch mehr für eine Karte zahlen muss. Gleichzeitig können aber Zehntausende, Hunderttausende das mithören. Und weil ich jetzt meine Zeit einteile zwischen der Stadt und einem kleinen Dorf in Graubünden, merke ich, wie hier dank DRS2 Kultur getragen wird zu Leuten, die sonst dazu keinen Zugang hätten. Und in unserem Land jedenfalls ist das auch ein wichtiges Element. Ich vermute in Deutschland wie in Österreich auch. Kulturradios sind auch Kulturveranstalter oft. Vieles, was in der Kultur geschieht, gäbe es überhaupt nicht ohne die Kulturradios. Sie sind also nicht nur Vermittler, sondern auch Träger von Kultur.
Also ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, der bisher noch zu kurz gekommen ist, der aber, glaube ich, gar nicht zu unterschätzen ist. Vieles von dem, was wir auch an kultureller Infrastruktur aufrechterhalten, wird nur deshalb aufrechterhalten, weil es so etwas wie Kulturradio gibt. Also wenn man sieht, wer denn welche Konzerte anbieten kann, wer welche Einspielungen von Konzerten machen kann, wer was überhaupt produzieren kann, im Hörbuchbereich produzieren kann, an zeitgenössischer Literatur, an Lyrik oder Ähnlichem. Ohne Kulturradios würden also auch die Produktionsbedingungen für ganz viele Künstlerinnen und Künstler wegfallen. Das finde ich ja ganz spannend in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es beim WDR 3 diese Kulturpartner. Schafft. Also diese unmittelbare Partnerschaft zwischen dem Sender und Kultureinrichtungen. Eines, glaube ich, von den neueren gegründeten Kulturinitiativen, die eine unglaubliche Ausdehnung in einem Bundesland hat, weil nämlich diese verschiedenen Kultureinrichtungen den WDR 3 brauchen als Kulturpartner, aber gleichzeitig natürlich der WDR 3 als Kultursender genauso diese Kultureinrichtungen brauchen. Und diese Symbiose auszubauen, das scheint mir etwas ganz Zukunftsfähiges zu sein, weil wir nämlich genau diese auch Arbeitsmöglichkeiten und Arbeitsbedingungen für Künstler, für Produzenten brauchen und für die Kultureinrichtungen. Und deswegen können wir ja auch auf Kulturradio gar nicht verzichten. Auch die Künstler können gerade auch deshalb darauf nicht verzichten, weil sie nämlich überhaupt keine Kunst mehr produzieren können.
Roger, mein französischer Kollege hat mir heute erklärt, dass in Frankreich sehr wohl die Kulturverdrossenheit da ist, dass das Interesse generell abnimmt, dass Le Monde den Kulturteil einschränkt, dass auf Seiten der Politik, völlig unterschiedlich zu früher Mitterrand und so weiter, dieses Interesse gar nicht mehr da ist. Er führt das darauf zurück, dass eine ganz andere Politikergeneration jetzt drankommt. Und wir hatten aus Luxemburg diese fabelhafte Sache, dass unser Kollege sagte, also mein Minister, der liest kein Buch, der war noch nie im Konzert und im Theater sowieso nicht, aber er ist ein guter Finanzmann.
Da wäre ich zuversichtlich für die Franzosen in einem Land, wo die Bäckerei Molière heißt und der Metzger Voltaire und irgendwie der Gemischtwarenladen möglicherweise Rousseau, wird die Kultur noch lange im Mittelpunkt stehen, was wunderbar ist. in Paris namentlich, aber auch in der Provinz, ist das Ineinander von Kultur und Politik und Wirtschaft. Sind Sie zum Abendessen in Paris irgendwo eingeladen, dann sind immer alle um den Tisch. Es gibt keine Apartheid, wie wir sie teilweise im deutschen Sprachraum kennen. Und es kommt noch hinzu, wenn Sie denn die Präsidenten anführten, die Präsidenten der Republik müssen, die großen Politiker, die Spitzenpolitiker müssen alle Bücher schreiben, damit sie überhaupt Wahlchancen haben. Aber
Sie müssen es nicht noch lesen, die Bücher.
Und der einzige, der schlechteste Präsident von allen Präsidenten bisher war Jacques Chirac. Und das war der einzige, der nicht las und der sich brüstete, seine Lieblingslektüre sei der Flugplan von Air France. Und es ist ja in den 12 Jahren Chirac auch nichts geschehen wirklich in Frankreich. Da bin ich also sehr zuversichtlich. Und erst recht, wenn man France Culture kennt, ein wunderbares Programm, ein Programm, das ebenso großen Erfolg hat wie die Kulturprogramme in Österreich und der Schweiz. Durch unsere Diskussion bin ich in Sachen Deutschland jetzt etwas verunsichert worden, aber ich denke, auch hier ist ein großes Potenzial. Ich glaube, jedenfalls haben die Franzosen hier auch eine sehr gute Zukunft.
Jetzt haben wir aber ein Problem. France Culture erreicht keine 2%. Und da sagt Heller, wenn die so wenig kriegen, machen sie was falsch.
Also ich glaube, worauf wir uns schnell einigen können, ist, dass das Radio, das Kulturradio nicht das Niveau der Politiker haben soll in Zukunft. Also wir haben in Österreich den populärsten Landeshauptmann, der gesagt hat, das einzige Buch, das er je gelesen hat, war was Karl May. Ne?
Was war das? Mein Kampf?
Nein, Karl May. Karl May war's ja.
Auch gut.
Gut, ich will Ihnen eine kleine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen, weil die was mit Radio zu tun hat. Wenn Übertragungen der Salzburger Festspiele in den 50er Jahren waren, dann haben wir uns auf das Ehebett meiner Eltern gesetzt, gut angezogen. Meine Mutter hat ein Abendkleid angezogen, wenn der Rosenkavalier übertragen wurde. Und auch unsere Köchin bekam von der Mutter ein Abendkleid geliehen. Und die ganze Familie und alle Angestellten und Mitarbeiter saßen im Schlafzimmer um den Radioapparat herum, wie im Theater. Und es war ganz klar, dass man sich für ausgewählte Sendungen anzieht, wie wenn man außer Haus ginge. Das werden wir nicht mehr erreichen. Da bin ich mit
finde auch einig. Nicht, dass das unbedingt ein Ziel sein sollte.
Nein, aber es war gut. Schön, dem einer Übertragung Würde zu geben. Das fand ich eine sehr schöne Geste.
Schönes Bild.
Von uns zu Hause. Ja. Zu den kulturellen Veranstaltungstaten. Also auch jetzt nur ganz sachlich aufgezählt, in Wien gibt es das Radiokulturhaus, das ist ein ganz wesentlicher Veranstaltungsraum. Dort finden jeden Tag wichtige Konzerte, Diskussionen, Lesungen statt. Es gibt dann noch einen kleinen Raum für experimentellere, weniger besuchte Dinge.
Wird das jeweils alles übertragen oder
das
auch außerhalb?
Das meiste wird im Radio übertragen, vieles auch nicht. Aber es ist auch gleichzeitig ein Laboratorium, in dem das Radio sich Programm schaffen kann.
Aber ich finde das eine wunderbare Idee für die anderen Länder.
Wir haben so vor ein paar Jahren sogar einmal gebaut, einen Raum, ein Radiotheater, wo man hineinging und im Finstern saß und Sendungen gehört hat, ja, unabgelenkt, sozusagen einen wissenschaftlichen Idealraum zum Radio. Das Radio bringt, das Kulturradio bringt 2 Zeitungen heraus, die gelesen werden von Abonnenten, das heißt, es gibt einen Fanclub, es gibt eine Art von Glaubensgemeinschaft der Kulturradiohörer, es gibt Kulturreisen, wenn ich richtig mich erinnere, also es gibt sehr viele Dinge, wo die Leute das Gefühl haben, das ist nicht nur ein Kastel, aus dem es herausspricht, sondern das hat was mit meinem Leben zu tun und ich begegne dem auch woanders, zum Beispiel im Schallplattengeschäft, in dem ich CDs kaufen kann, die diese Radiostation hervorgebracht hat. Ja, mit Raritäten, mit den letzten Tagen der Menschheit in einer Sonderedition. Es gibt ständig Grafikeditionen, die das Radio macht. Das heißt, das Radio geht auch ins Schauen hinein und sagt, wir bieten euch Werke bedeutender Künstler an, die ihr nur über uns beziehen könnt. Das sind alles Dinge, die mir gefallen und die mir sagen, die sind wach und überlegen sich was. Ich bin dort nicht angestellt, ich bin dort nur befreundet, ich habe kein Beraterhonorar. Ich erzähle nur, dass man so auch machen kann. Und ich finde das erzählenswert, auch in einer Sendung, in der andere Länder zuhören.
Jetzt komme ich aber mit einer Geschichte aus meiner Kindheit. Ich bin in einer Berliner Kneipe groß geworden. Und das Kulturprägende vom Radio war das magische Auge. Das war ja wunderbar früher, wenn du diesen Apparat einstelltest und dieses magische Auge flammte auf, da ging wieder zu. Und meine Mutter komponierte daraufhin einen Schnaps, der aus Wodka und Pfefferminz bestand.
Oh Gott.
Und der hieß das magische Auge. Und da waren alle ganz verrückt drauf, den zu trinken, weil der ja nicht nur diesen relativ fürchterlichen Geschmack hatte, sondern immer noch diesen visuellen Effekt.
Wohingegen die heutigen RDS-Angaben, die da wie ein Streifen durch das Radiogerät ziehen, eher Ablenkung sind.
Ich wollte noch drei ganz kleine Anmerkungen machen, was nachholen. Konzerte. Ich bin sehr viel in der Philharmonie, aber nicht nur da auch, sondern da mag in anderen Konzerten auch. Ich sehe fast nie Politikerinnen und Politiker unserer Stadt oder unseres Landes. Ich finde es schandbar. Die schönsten Konzerte und die sind, ich weiß, die haben viele Termine. Also den Terminkalender von Frau Merkel, der ist nur mehr als prall. Aber wir haben ja auch Politikerinnen und Politiker, die nicht ganz so ein strammes Programm haben. Also ich sehe fast nie irgendjemand von denen in Konzerten, weil wir über Politiker sprachen.
Das heißt, unsere deutschen Politiker sind weniger verlogen als die österreichischen. Na. Bei uns gehen die nämlich hinein und schlafen dann in der zweiten Reihe. Sichtbar und schnarchend habe ich öfter schon Politiker, ich habe dreimal in meinem Leben schon Politiker aufgeweckt.
Ja, also wenn man sie dann weg. Zweite Bemerkung zu den Hörbüchern. Es werden ja zunehmend Schauspieler dafür genommen und Schauspielerinnen, die aus dem Fernsehen bekannt sind. Also hier auch wieder mal der Kotau, nicht vor sehr guten Schauspielern, die zu nehmen oder Schauspielerinnen, sondern die zu nehmen, die bekannt sind, weil sich das Ding hinterher besser verkauft.
Also, Herr Ross, Sie finden irgendwie alles schlecht?
Nein, ich finde nicht alles schlecht. Ich sage nur da, wo ich finde, dass was verbessert werden muss. Und dann frage ich mich natürlich, warum die Rundfunkräte zu solchen Dingen schweigen. Ne? Wir haben Rundfunkräte, die sollen ja mehr tun, als sich ihre Spesen abholen oder sagen können, dass sie im Rundfunkrat sind. Also ich finde, dass die einfach ihres Amtes schlecht walten. Ich finde nicht alles schlecht. Ich finde nur, es könnte besser sein.
Ja, aber da sind wir uns ja einig. Klar, auch ich finde, dass vieles besser sein sollte. Aber ich finde, es muss auch zeitgemäß sein. Also hier höre ich wirklich viel zu viel von der Vergangenheit, von früher. Ich komme mir richtig jung vor.
Von der Gegenwart. Ne,
sondern ich glaube, ja, aber ich komme mir viel jünger vor, als ich eigentlich bin. Also deswegen freue ich mich darüber ja auch. Ne? Ich höre ganz vieles, ganz Kulturpessimistisches. Die Politiker, die sind alle unkulturell, nicht wahr? Und es geht also alles da nieder. Ich kann das so in dieser Stärke nicht sehen. Ich halte es auch für den Kulturbereich für sehr problematisch. Wir haben gerade die Debatte Reisch-Ranitzky gehabt bei der Preisverleihung ARD, ZDF, RTL, Sat.1. Eine gute Idee, erstmal zu sagen, nein, das mache ich nicht mehr mit, diesen Mist will ich mir so nicht mehr anhören. Aber wenn ich mir jetzt schaue, wie sich das weiterentwickelt hat, durch Fundamentalkritik, die einfach nicht mehr nachzuvollziehen ist, ernsthaft zu behaupten, man sollte es im Hauptprogramm doch am besten jeden Tag mit Shakespeare und Brecht versuchen. Das ist nicht wirklich realistisch, wenn man das macht. Und das Ergebnis, was wir jetzt haben, und ich finde es ein sehr bedauerliches Ergebnis, ist, dass vielleicht die im Moment beste Büchersendung, die wir im Fernsehen gehabt haben, jetzt nicht Radio, sondern im Fernsehen gehabt haben, die wird es erstmal nicht mehr geben, nicht wahr? Weil man auch, glaube ich, in diesem Bereich überziehen
wird. Die Luft an. Da gibt es ein paar andere Büchersendungen, die mindestens so gut waren. Entschuldigung, ich muss mal eines sagen.
Und deswegen können wir auf die verzichten.
Nein. Ich finde nicht alles schlecht, nur ich versuche einfach mal aufzuzeigen, wo Schwachpunkte sind. Weil ich der ganz, weil ich der Überzeugung bin und weil ich der Meinung bin, das sagen wir ja andauernd, weil ich der Meinung bin, dass öffentlich-rechtlich eine Aufgabe hat. Wir haben einen Bildungsauftrag und den müssen wir einfach wahrnehmen, sonst können wir doch gleich einpacken. Und den müssen wir noch besser wahrnehmen, weil wir die qualifizierten Leute in den Anstalten haben. Männer und Frauen, die ein besseres Programm machen könnten, als das, was uns vorgesetzt
wird. Also wer hindert jetzt? Jetzt interessiert mich die die innerdeutsche Debatte. Wieso sitzen dort so viele begabte Leute und es kommt nicht zu Arbeitsergebnissen dieser begabten Leute, die wirksam werden?
Eine Direktorin hat gesagt, man darf den Moderatoren nicht anmerken, dass sie mehr wissen als die Hörer.
Das ist quasi eine Weisung zum sich selber kastrieren.
Ja, ja, sicher, was sonst?
Okay. Also jetzt ist der Moment gekommen,
wo es um Lösungen geht.
Jetzt
fragen wir mal die mehr davon verstehen, offensichtlich.
Wir haben ja hier viele Fachleute da und unser armer Kollege Wilhelm Matejka hat also jede Menge Prügel hier hinnehmen müssen für seinen Sender. Bitteschön.
Also er fühlt sich gar nicht geprügelt. Wahrscheinlich spreche ich ihm ganz aus der Seele.
Bitte Fragen, bitte Korrekturen. Wir haben ja ein bestimmtes Bild dieser Situation entworfen und ich bin mir ganz sicher, dass eine Reihe von Ihnen damit überhaupt nicht übereinstimmt. Bitte.
Nein, ich möchte ein Welträtsel aufklären, das Sie, André Heller, hier mitgebracht haben. Ich glaube, viermal danach gefragt haben, es aufzulösen. Aber vorher zu Ihrer Eingangsbemerkung, Herr Braun, nein, ich muss dazu nichts sagen, weil in die Widersprüche, in die sich die Diskutanten verheddert haben, sind Sie tief genug selber eingedrungen. Dazu muss ich nichts mehr sagen. Lieber André Heller, Sie fragen mehrmals, warum gibt es hier in Brandenburg und Berlin nicht ein anständiges Radio, was 9% Quote macht, so wie Österreich 1 in Österreich. Es ist ganz einfach. Dieses Radio gibt's. Es gibt's. Nur, Entschuldigung, jetzt müssen Sie mir die Freundlichkeit und Liebe tun, bis 4 zu zählen. Dieses Radio heißt Deutschlandfunk.
Habe ich gesagt.
Deutschlandradio Kultur, Inforadio vom RBB und Kulturradio vom RBB. Diese vier Programme erreichen zusammen, ich habe jetzt die Statistik nicht in der Hosentasche, 9 oder 10% in Berlin und Brandenburg. Das heißt, für kulturell Interessierte, für Klassikliebhaber, für Infonauten, Nachrichtenjunkies, alles das, was Ö1 dieses eine Programm bedient, erreicht, auf eine sehr schöne Weise, dafür gibt es hier in Berlin und Brandenburg 4 Radios, die diese Funktionen erfüllen. Das Publikumssegment, darin ist Berlin und Brandenburg, Österreich und Wien durchaus vergleichbar, ist etwa gleich groß. Obwohl Karl Kraus gesagt hat, in Wien sei die Straße mit Kultur gepflastert. Also dieses Potenzial von etwa 9%, 10% gibt es hier gleicherweise, nur wird es in Deutschland von verschiedenen hochspezialisierten Anbietern bedient. Wir haben vor 4 oder 6 Wochen die letzte Studie mit unserem Publikum gemacht und zum wiederholten Male festgestellt, wie die Leute zu diesem Phänomen stehen, dass sie in Kenntnis dieser 4 Angebote vom einen Sender zum anderen gehen. Weil für uns als Radiomacher natürlich immer die Frage ist, tun die das vielleicht aus Frust? Weil sie sich nicht mehr zufriedengestellt fühlen, Hörer, die wechseln aus Frust, das ist sehr, sehr schlecht. Nein, auch diese Untersuchung hat wieder bestätigt, was wir schon aus anderen Studien, auch aus Süddeutschland kennen, es ist immer dasselbe Phänomen. Das sind souveräne Mediennutzer. Die sind gewohnt, wenn sie Lust auf Nachrichten schnell haben, Inforadio vom RBB, politischer Hintergrund, 1 Stunde Gespräch, dafür gibt es einen Spezialisten, das ist der Deutschlandfunk. Und so weiter und so fort. Das heißt, das Potenzial ist etwa gleich groß wie in Österreich, Berlin und Wien, nur zufriedengestellt, angesprochen und erreicht wird es nicht von einem Sender, sondern von 4. Das ist die Lösung des Rätsels, das Sie mitgebracht haben.
Darf ich Ihnen noch eine Frage stellen? Ich will mich nur auskennen hier. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, okay, jetzt gibt es diese Summe von Hörern, aber werden die angelockt mit der Qualität, die ihnen vorschwebt, oder werden die angelockt mit einer Anbiederung, wie Sie es nennen?
Ich habe ja gesagt, dass es Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur gibt und hier unser Radio Kultur vom RBB. Ich habe die beiden Sender ja ausdrücklich genannt und dann noch SWR 2, was wir hier nicht ganz so gut hören können. Natürlich ist das völlig richtig. Wir haben hier ein breites Angebot, aber ich habe über bestimmte Erscheinungen gesprochen. Also da sage ich mal in dem von mir sehr oft gehörten und sehr geschätzten Radio Kultur hier vom RBB. Und da sehe ich dann doch ein großes Mark. Und nun ist Deutschlandradio Kultur ein ausgewiesener Sender. Aber auch der Deutschlandfunk hat noch sehr viele andere Aufgaben. Ist ja kein reines Kulturradio.
Wie Österreich 1 auch nicht.
Ja.
Wir sprechen von derselben Situation.
Ja, ja. Also natürlich haben wir hier ein breites, breit gefächertes Angebot an Sendern. Also insofern ist das eine richtig und das andere.
Also Karl Karst für den WDR.
Na gut, da wir diese Sendung im Bereich des WDR auch ausstrahlen, muss es zumindest an dieser Stelle erlaubt sein zu sagen, dass das Radioprogramm der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 9 Kulturradios im Angebot hat. Das heißt, lieber Heller, Sie können dann das, was jetzt hier möglicherweise als Defizit beklagt worden ist, vielleicht durch eine Querreise von Berlin nach Düsseldorf oder Köln wieder gut machen. Ich bin der festen Überzeugung, dass in der Summe das Angebot, das Deutschland mit dem Kulturradios der ARD liefert, sich natürlich durchaus messen kann mit dem, was Alfred Treibers für eins in ganz wunderbarer Weise mit einem Programm erreicht. Nur es sind 2 komplett unterschiedliche Situationen. Wir können die österreichische Rezeptionssituation mit der deutschen nicht vergleichen. Wir können die Konkurrenzsituation des österreichischen Radios mit der Konkurrenzsituation im dualen System der ARD nicht wirklich vergleichen. Und trotzdem ist es eine große Leistung, mit Ö1 diese Zielgruppe anzusprechen. No doubt. Das ist ein großes Kompliment an dieses Programm. Es ist bislang keinem anderen in Deutschland gelungen, es nachzueifern. Also wir bemühen uns weiterhin. Und wenn wir dann irgendwann mal, lieber Alfred, die 9,5% erreicht haben, kommen wir alle nach Wien und feiern mit euch. Bislang schaffen wir es nicht.
Bitte fragen.
Ich wollte nur sagen, aus der Sicht der Schweiz schon fast hätten wir die Situation gehabt, dass wir uns für Deutschland wehren müssen hier in Deutschland. Weil ich habe auch gehofft, dass jemand hier ein bisschen eine Korrektur macht. Weil wir wiederum aus der Schweiz mit viel Neid natürlich Richtung Deutschland schauen, wenn es um die Gelder geht, die man für die Konzerte und für die, auch für die Orchester zur Verfügung hat. Da sind wir natürlich weit dahinter. Und ich glaube, Sie können auch stolz sein auf das, was es in Deutschland gibt an Kulturangeboten. Also wir haben da überhaupt nicht das Gefühl, dass wir besser dastehen. Zu Österreich, ich glaube, das ist ziemlich vergleichbar bei uns. Wir sind auch im Bereich 10%, 8 bis 10, je nachdem. Also sind gegen 400.000 täglich, die am Sender DRS2 sind. Das ist eine wunderbare Situation. Und darum so unerträglich permanent zu hören, das ist ein Minderheitenprogramm. Ich meine, das sind ja unglaubliche kleine Mehrheiten. Und gerade heute habe ich gelesen in der FAZ, es gibt keinen Goliath, der 100 David überstehen kann.
Zur Faktenkorrektur ein bisschen, obwohl es nicht so wichtig ist. Also in Wien hat Ö1 13%. Also der Wiener Platz ist okay, für Ö1, das ist der drittstärkste Sender in Wien vor allen Kommerzprogrammen. Das ist die Situation in Berlin eine ganz andere, unglücklicherweise. Und das Entscheidende ist natürlich, wir können uns den Luxus, den unsere deutschen Freunde haben, natürlich nicht leisten, nicht? Denn was kosten diese 9 Sender, was kosten diese 4 Sender in Berlin? Hier wird ja Geld aufgebracht, und ich sage jetzt ganz bewusst nicht vernichtet, das könnten wir uns nicht leisten. Dass der eine Sender natürlich bedeutend günstiger zu betreiben ist mit einem ähnlichen Erfolg, wofür man vielleicht auf andere, damit man auf mathematische Größen kommt, mit 9 Sendern erreichen kommt sozusagen Gesamtangebot auf das Gleiche raus. Nur natürlich, der kleine österreichische Markt würde das nicht erlauben. Also wir können uns nicht erlauben, einen Sender oder 3 Sender zu haben mit jeweils 1%, wo jeder einzelne ungefähr so viel kosten würde wie Ö1. Das heißt, die Kosten verdreifachen und die Höreranzahl dividieren, denn das Potenzial bleibt ja immer gleich und teilt sich auf. Und das erscheint mir als Taktik nicht sinnvoll, abgesehen davon, dass ich nicht Chef eines Senders sein möchte, der nur 0,8% hat. Da würde ich leiden drunter.
Wir führen uns jetzt hier so auf, wie wir in Wien es immer den Deutschen vorwerfen. Wir kommen her und machen uns hier wichtig. Mich hat nur interessiert, wieso geht etwas, von dem andere behaupten, dass es nicht geht. Das ist eigentlich das Thema, das mich interessiert. Und ich behaupte, es geht. Und es geht für alle und mit jedem einzelnen Budget dieser Radiostationen, die sie haben, geht es wahrscheinlich. Und es kommt wie immer im Leben an, auf die besseren Ideen, die nicht immer die teureren sind. Mhm. Also Geld und Wirkung, das sind 2 ganz unterschiedliche Dinge. Ja? Auch nicht einmal in der Werbung. Ich habe immer großen Werbebudgetausgebern das Beispiel gegeben, du gibst aus 50 Millionen Euro, um ein Produkt zu lancieren, und dann sperrst du eine Hauptstraße, sagen wir mal die Fifth Avenue, für 10 Minuten und dann zündest du dort für 5.000 Euro Raketen an, Feuerwerkskörper, und alle werden nach oben schauen. Ne? Also das heißt, ich habe für 5.000 Euro innerhalb weniger Minuten eine gigantische Wirkung, und die Werbeagenturen wären vielleicht froh, wenn sie solche Wirkungen für 10 oder 15 Millionen Euro hätten. Es kommt immer auf die Ideen an. Und ich glaube auch, was Sie gesagt haben, dass es fantastische, hochbegabte, innovative Leute bei diesen Radiosendern gibt. Und vielleicht sollte man denen einmal einen Nachmittag immer gewähren in der Woche, wo die freien Zugang zu ihrem eigenen Talent haben und das verwirklichen können, wo sie niemand bremst, wo es keine Zurechtstutzungen gibt. Und dann schaut man, wie kommt der Nachmittag im Programm an. Und vielleicht kommt man drauf, dass das die sind, in denen, bei denen die Rettung liegt.
Muss man sich aber entwickeln lassen. Ne?
Vielleicht gibt es noch einen Aspekt, die Verteilung auf verschiedene Kultursender mag den Vorteil haben, dass man spezifischere Bedürfnisse abdecken kann. Den Nachteil aber einer geringeren Gemeinschaftsbildung. Ich merke in der Schweiz, dass es so etwas wie eine Gemeinde der DRS2-Hörerinnen und Hörer gibt. Mag sich auch zutreffen, dass in meinem Bekanntenkreis viele Illustratoren sind. Und bei der Arbeit an ihren Illustrationen hören sie den ganzen Tag, sie zählen zu den gebildetsten Leuten der Nation, DRS2. Und tauschen sich darüber aus. Das ist das, was ja einem Großteil unserer Medien verloren gegangen ist, dass sie nicht nur einfach einzelne Leute ansprechen, sondern auch Gesprächsstoff liefen, dann untereinander am Medium vorbei. Und das ist für mich auch noch ein wesentliches Element von Kulturradio, nämlich die Debatte dann in dem Lande zu tragen und unter den Leuten zu nähren. Letztlich die Hörerinnen und Hörer besser zu machen, nicht durch Pädagogie, aber man kann ja eine Spirale nach oben oder nach unten haben. Eine wunderbare Entwicklung hatten wir gerade auch in Österreich, in vielen anderen Ländern mit dem Wein. Der Wein ist über die letzten 2-3 Jahrzehnte immer besser geworden und mit der Qualität des Weins sind auch gestiegen die Kenntnisse der Weintrinker. Und in einem Großteil des Medienbetriebs hatten wir die umgekehrte Spirale nach unten. Die Qualität sank und damit aber auch die Qualität der Hörerschaft. Und ein Kulturradio erhält gleichsam seine Hörerschaft. Er pflegt seine Hörerschaft so, dass die Spirale sich wieder nach oben drehen kann. Das ist eine wunderbare Leistung und das schlägt sich für mich nieder auch in einem Aspekt, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Es gilt das gesprochene Wort. Und die Qualität der Sprache in einem Kulturradio ist etwas vom Wichtigsten. Unsere Sprache verludert, unsere Sprache ist ärmer geworden, sie ist verarmt. Und ich glaube, es ist die Pflicht und Schuldigkeit eines jeden Kulturradios, hier unerbittlich für die Qualität der Sprache der Moderatorinnen und Moderatoren zu bürgen und daran zu arbeiten.
Herr Zimmermann, eine letzte Wortmeldung.
Wir hatten ja in Deutschland, die Debatte ist ja noch gar nicht so lange her, wo gerade der Intendant von Deutschlandradio Kultur dieses eine nationale Kulturradio schaffen wollte. Ich will Ihnen schon sagen, dass ich sehr froh bin, dass das nicht gelungen ist, weil nämlich die Vielfalt, die wir in Deutschland haben, mit ja fast zwei Händen voll speziellen Kulturradios, das ist, glaube ich, schon auch eine ganz besondere Qualität, die sich dann auch in regionaler Vielfalt zeigt. Und ich glaube, es gibt schon einen Unterschied. Also ich finde es nicht so positiv, so in so eine Art von Leistungsschau einzugehen. Dafür ist es eigentlich zu wichtig, wirklich Lösungen zu suchen. Aber natürlich ist Deutschland ein bisschen größer als die Schweiz, ein bisschen größer als Österreich. Und ich finde es sehr, sehr positiv, dass wir durch diese unterschiedlichen Wellen Möglichkeiten haben, auch noch so eine eigene Klangfarbe, also rüberzubringen. Und das trotzdem, und das ist natürlich auch etwas, was wir der Technik heute verdanken. Jeder kann, wenn er das will, in Deutschland jeden dieser Kulturwellen hören. Das heißt, er kann also eine große Anzahl von ganz unterschiedlichen Eindrücken bekommen. Und das generell finde ich positiv. Das ist wirklich auch kulturelle Vielfalt. Und darauf, sage ich jetzt mal, darauf können wir auch stolz sein.
Also den Schluss, wir sind hier in Berlin beim Prix Europa, einem großen kontinentalen Profi-Wettbewerb für Fernsehen, Radio und Internet. Und von all diesen drei Medien haben wir hier heute Abend das Radio sitzen mit diesem starken Plädoyer für das Radio und für das Kulturradio und seine Zukunft. Und die Nachricht geht also nach draußen: Macht, werdet besser, nutzt die große Chance. Dankeschön.
Das war's.